wenn man ernsthaft daran denkt und ernsthaft sich damit befasst, auch jetzt wieder, warum sind die Menschen einfach hier? Das ist unerträglich. So. Das ist einfach fürchterlich. Und vor allen Dingen glaube ich, und das, ich glaube, viele Menschen in Deutschland haben eine Meinung zu Syrerinnen und Syrern. So. Und haben wahrscheinlich bei ihrer Meinungsbildung wahrscheinlich nie das, was dort passiert ist, mit einbezogen. Und sich jetzt hinzusetzen und darüber nachzudenken, braucht ja auch ein enormes Maß an Selbstreflexion.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein enormer Punkt und gleichzeitig natürlich, dass diese Debatte dermaßen politisiert ist. Also wenn wir uns anschauen, was das Assad-Regime, also da sind mindestens 200.000 Menschen getötet worden. So. Da sind Hunderttausende, die entweder bis gestern in Haft waren oder verschollen. Es sind Millionen von Menschen vertrieben. Über die Zahlen von Verbrechen an Frauen, wer sich das anschauen möchte, kann es gerne tun. Ist alles im Internet. Zum Beispiel Syrian Network for Human Rights hat das relativ gut dokumentiert. Generell all diese Fälle sind nur Fälle irgendwie, die dokumentiert sind, die nachgewiesen sind, für die es Belege gibt, dass diese Fälle stattgefunden haben. Das ist ohne irgendeine Dunkelziffer. So. All das ist passiert über die letzten Jahre. Assad fällt und wir machen uns Gedanken, ob die, die ihn gestürzt haben, Islamisten sind.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze gerade in München auf einem Hotelbett und habe gerade das Gespräch mit Martin Lautwein geführt. Und wir haben uns 7 Tage, nachdem wir uns schon mal über Syrien unterhalten haben, nochmal über Syrien unterhalten. Und wir haben miteinander besprochen, was gerade in den letzten 24 Stunden, beziehungsweise eigentlich 72 Stunden in diesem Land passiert ist und was das für Martin bedeutet, was es für das Land bedeutet, wie der deutsche Blick auf dieses Land die Wahrnehmung in den Medien auch verändert. Also wie reden wir jetzt über Syrien? Wie reden wir über zum Beispiel diese islamistischen Kämpfer dort? Und was bedeutet das, wie wir Syrien wahrnehmen? Und warum die erste Reaktion Deutschlands ist, die Asylanträge erstmal auf on hold zu stellen? Martin und ich sprechen auch darüber, was es bedeuten würde, eine Ferienwohnung in Damaskus zu betreiben und dass Martin da eher so zähneknirschend über meine hochkapitalistischen Ideen ja, nachgedacht hat. Wir reden aber auch darüber, was in Setnaya passiert, in diesen Gefängnissen, was jetzt in diesen Gefängnissen passiert und was das mit Martin macht als jemand, der in Farfalle auch in einem extrem berüchtigten Foltergefängnis saß, macht. Wir sprechen über diese neue Freiheit in diesem Land und ich habe, finde ich, einen der besten Gesprächspartner dazu aktuell in Deutschland, weil Martin nicht nur die Situation in Syrien kennt, nein, er kennt auch den Grund, warum die Menschen nach so vielen Jahren so hungrig nach Freiheit sind. Er weiß, wie sich diese Foltergefängnisse anfühlen. Er weiß, was das mit Menschen macht. Und er weiß, wie sehnsüchtig und wie bereit diese Nation ist, nun in Freiheit zu leben. Und darüber sprechen wir beide. Und ja, ich würde sagen, hört gut zu. Man kann viel auch wieder lernen. Lieber Martin, du bist seit 96 Stunden wach?
Ja, ich habe heute Nacht geschlafen tatsächlich.
Wie hast du zuerst davon gehört, dass da jetzt richtig krass was passiert, dass da richtig offensichtlich ganz Syrien in sich zusammenfällt? Also wie hast du da zum ersten Mal von gehört?
Also so, dass es so richtig zusammenfällt, so schnell. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt so schnell, das hat sich eigentlich erst so vorgestern abgezeichnet. Ne? Also das ist ja wirklich eine Sache, das war ja wie eine Lawine. Ne? Also das hat ja wirklich klein angefangen und es wurde irgendwie ja immer extremer, es wurde ja auch immer mehr. Ne? Es haben sich auch neue Fronten auf einmal gebildet und das war tatsächlich, ja, man dachte irgendwie die ganze Zeit, jetzt muss es doch mal irgendwie so seinen Punkt überschritten haben, aber das hat es halt nicht. Ne? Und
wir haben ja letzte Woche Dienstag miteinander das letzte Mal geredet und da hast du ja noch, da haben wir ja dann so noch spekuliert, was passieren könnte, wie lange das alles noch dauert und das hat jetzt genau 7 Tage eigentlich gedauert von letzter Woche Dienstag. Jetzt kann man ja unfassbar viele Artikel lesen auch darüber. Also Spiegel Online macht eine sehr gute Arbeit, um diese Aussicht auch zu zeigen. Wer ist dieser Mann dort eigentlich? Aber wie erklärst du dir, als jemand, der den Nahen Osten sehr genau beobachtet, dieser wirklich schnelle, diese Implosion dieses Landes? Ich dachte ja, also selbst Russland hat kein Interesse mehr gehabt zu bombardieren. Nichts hat sich diesen Männern in den Weg gestellt. Diesen Islamisten, sagt man ja jetzt auch.
Ja, also ich glaube zum einen erstmal, dass ich glaube, der beste Kommentar dazu, und ich glaube, der trifft es eigentlich ganz gut, dass es jetzt vielleicht an der Zeit wäre, sich auf westliche Meinungen bei Prognosen ein bisschen davon zu verabschieden, weil es irgendwie, ich meine, ich habe ja selber...
Das klappt nicht bei Trump, das klappt bei Trump nicht und es klappt auch nicht bei Syrien.
Ja, also man muss ja einfach sagen, also ich habe ja selber letzte Woche noch gehockt und habe gesagt, das wird jetzt leider noch nicht das Ende von Assad sein, ne? Und ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir jetzt eine Woche später hier sitzen und sagen, ja, und darüber reden, dass Assad zum Glück gestern gefallen ist, ne? Beziehungsweise vorgestern. Ich glaube, das ist so der eine Punkt, dass das für ganz viele von uns irgendwie schwer einzuordnen ist, ne? Und zum anderen, der Moment war einfach da. Und ich meine, man hat das ja auch gesehen. Also klar, man redet natürlich jetzt in den Westen, also in den Medien generell überwiegend von Islamisten. Ich glaube, es sollte jedem mittlerweile klar geworden sein, schon alleine, wenn man die Bilder von den feiernden Mengen in Syrien sieht, dass das durchaus nicht nur Islamisten sind, sondern dass die breite Masse der Gesellschaft einfach froh ist, dass Assad weg ist.
Mhm. Ich habe gelesen, dass Damaskus wurde gar nicht von dieser Gruppe, sag mir nochmal die drei Buchstaben.
Hayat Tahrir al-Sham.
Also HTS. HTS, also die wurde gar nicht, Damaskus wurde gar nicht von HTS eingenommen, sondern wurde eingenommen von einer Truppe, die aus dem Süden Syriens kam, die mit dem aus dem Norden kommenden und aus dem Nordwesten, Osten kommenden HTS gar nichts zu tun hatte.
Genau, und das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen das Verrückte. Also HTS hat ja um Homs gekämpft. Und hat, also das ist jetzt natürlich sehr rabiat gesagt und das kann man natürlich, also HTS hat in Homs festgesteckt, wobei man nach 2 Tagen Kampf um so eine Großstadt nicht von Feststecken reden kann. Also die haben auch da kontinuierlich Fortschritte gemacht. Während dem ganzen Verlauf, und das war eigentlich relativ interessant zu beobachten, dass es eigentlich mit Beginn der HTS-Offensive auf Aleppo im Süden sofort Proteste gegeben hat, auch von verschiedenen Gruppierungen, also von Drusen, aber auch von anderen Syrern, und sich da eigentlich langsam, aber kontinuierlich eine Offensive gebildet hat, die dann am Ende als allererstes Damaskus von Richtung Süden erreicht hat. Gleichzeitig ist At-Tanf, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, das ist ein Gebiet in der Wüste südlich des Euphrats. Also da bin ich tatsächlich am meisten überrascht. Also dort an der Grenze zu Jordanien gibt es ein relativ großes Vertriebenenlager tatsächlich. Aber abseits davon ist in dieser Wüste eigentlich überhaupt gar nichts. Und dort hat es auf einmal von dort aus auch eine Offensive gegeben. Und die ist auch tatsächlich noch vor HTS dann aus Richtung Nordosten Damaskus angekommen.
So, liebe Leute, ich möchte euch für diese Werbung heute richtig mit euren Ohren teilhaben lassen. Kurz zur Beschreibung. Ich sitze in einem Hotelzimmer in Tokio und habe gerade eine große Recherche, die wir hier gerade machen. Und ich habe so ein bisschen Hunger, Lust auf einen Snack. Aber ich habe keinen Bock, Ramen zu essen. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie große Sushi-Experimente zu wagen. Ich habe auch keine Lust, irgendwie zu einem Supermarkt zu gehen und mir Süßigkeiten zu kaufen, um diesen kleinen Hunger zu stillen. Nee, ich bin auf so eine Situation vorbereitet mit Hilfe von Koro. Und ich möchte jetzt, dass ihr diese Geräusche hört, zusammen so. Und mir dabei zuhört, wie ich ein Stück Koro Proteinriegel esse. Die habe ich nämlich immer dabei, wirklich immer, immer in meiner Tasche, weil ich einfach manchmal keinen Bock habe, vor irgendwelche Entscheidungen treffen zu wollen. Ich möchte einfach mal was essen, was ich kenne. Und dieser Koro Proteinriegel gehört eben zu diesen Dingen, die ich immer esse, die ich immer mag, bei denen ich immer ein gutes Gefühl habe, nichts falsch zu machen. Und deswegen nehme ich sie auf meine Reisen mit, auch in Länder wie Japan. Also Koro schlägt, kann man so sagen, das japanische Nahrungsmittelangebot. Darf man keinem so wirklich wahrscheinlich erzählen. Für mich ist es aber so. Denn bei Koro weiß ich einfach auch, wenn ich es esse, ich habe da ein qualitativ hochwertiges, innovatives Produkt in der Hand. Viele von denen sind in Bioqualität und, das ist für Menschen wie mich auch wichtig, viele kommen in Großpackungen. Sprich, ich spare Müll, den ich produziere. Und nicht nur das. Ich weiß eben auch bei Koro, dass Koro viele der Produkte direkt vom Hersteller bezogen werden. Viele sind in Bioqualität. Und, das ist wichtig, viele sind eine gesündere Alternative. Jedoch nicht alle. Es kann sein, dass mich Menschen schon dabei erwischt haben, wie ich mit einem großen Esslöffel aus der Pistaziencreme direkt rausgelöffelt habe. Kann sein. Aber was ich sagen will ist, wenn ihr jetzt eure eigenen Snacks für unterwegs, für wenn ihr zum Beispiel jetzt zu Weihnachten zu euren Eltern fahrt und keinen Bock auf das Essen unten am Tisch habt oder im Wohnzimmer am Tisch habt, dann könnt ihr echt einfach das tun, was ich tue. Nehmt euch heimliche Notfallsnacks mit. Und das macht ihr, indem ihr bei koro.com bestellt und ihr spart sogar 5%, wenn ihr mit meinem Namen Thilo, T-H-I-L-O, alles groß geschrieben, bestellt auf koro.com und bereitet euch vor. Bereitet euch auf Weihnachten vor, bereitet euch auf eure Reisen vor, habt immer so einen Notfallsnack dabei. Ist irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, dass man keinen Hunger leiden muss. Deswegen wünsche ich euch Viel Spaß mit diesem Produkt. Also dem Riegel. Und natürlich Koro.com. Man kann da auch sehr gut stöbern. Und wer richtig Bock hat auf so wirklich Großpackungen Cashewkerne, die ich sehr gerne esse, ist auch bei Koro fündig. Also wirklich, also wenn man so Naschen mit gutem Gefühl machen will, Koro.com. Einfach hingehen, einfach bestellen. Und nochmal zur Erinnerung, Thilo, T-H-I-L-O, alles groß, 5%. Jetzt ist natürlich die Frage, sowas passiert ja nicht spontan. Sowas muss lange geplant werden, die Leute müssen trainiert werden. Wer hat denn da wen trainiert und woher kommen deiner Meinung nach die Gelder für so einen Kampf?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Zum einen glaube ich, also so wie das gelaufen ist, ne, also wir reden jetzt wieder davon, das kam irgendwie spontan. Ich glaube, das ist auch vor allen Dingen irgendwie geschuldet der Tatsache, dass man sich medial überhaupt gar nicht mehr auf Syrien konzentriert oder dafür interessiert hat. Hätte man daran weiter ein Interesse gehabt, hätte man das bestimmt gewusst und das betrifft mich ja auch. Also ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Grund, und das ist immer wichtig, sich zu behalten, da wird es mit Sicherheit ausländische Interessen gegeben haben. Also sowohl alle Nachbarländer haben Interesse in Syrien, Russland hat ein Interesse in Syrien und auch wir westlichen Länder haben Interesse in Syrien. Und das wird mit Sicherheit in Teilen, dass da unterstützend beiseite gestanden sein wird. Man sollte aber nicht vergessen, dass das Hauptinteresse da auch das Interesse der Syrerinnen und Syrer war. Und weil auch die beste militärische oder logistische Unterstützung bringt nichts, wenn da nicht der Wille der Menge ist. So, und das hat sich ja auch gerade so an dem Kollabieren der Armee von Assad gezeigt. Also dafür, dass eigentlich gerade ein ganzes Regime gestürzt wurde, wurde relativ wenig gekämpft. Also wenn wir nach 2011 bis 2015 zurückgehen, die Kämpfe und die Zerstörung, die da stattgefunden haben, so, das haben wir ja jetzt alles gar nicht gesehen.
Also zum Beispiel so Städte wie Aleppo oder Raqqa, das sind ja einfach komplett kaputte Städte.
Auch. Genau, also die sind so, Homs. Ja. Genau, ne? Wir haben die schlimmsten Verbrechen gesehen, wir haben die schlimmsten Kämpfe gesehen, wir haben humanitäre Katastrophen gesehen. Eine Stadt nach der anderen wurde von Assad dem Erdboden gleichgemacht, um seine Macht zu erhalten. Alleine die Viertel außerhalb Damaskus, als ich das 2018 auf dem Weg zum Flughafen dann gesehen habe, das war unheimlich dystopisch. So. Und all das hat ja auch nicht mehr stattgefunden. Ne? Und ich glaube, wir haben halt einfach so diesen Faktor Moral und vor allen Dingen so diesen Faktor, wenn Menschen ihre Freiheit wollen, den haben wir nicht berücksichtigt. Und das hätten wir tun können, weil wir haben es auch 2022 in der Ukraine gesehen. So, dass das ein Faktor ist, den man nicht unterschätzen sollte.
Ich fand, dass es relativ wenig über Material gab von diesem Feldzug. Also man hat in diesen einschlägigen Gruppen bei Telegram, bei WhatsApp oder auf Twitter, man sieht wenig Videos von Kampf. Von jetzt. Hast du irgendwo irgendwas gesehen?
Es gibt vereinzelt Videos und es wurde auch an manchen Abschnitten auch wirklich gekämpft. Aber zu diesen wirklich großen, also Schlachten, wo man jetzt sagen würde, die in die Geschichte eingehen, ist es halt einfach nicht gekommen.
Ja.
So, ne? Also es war eigentlich kontinuierlich, war die syrische Armee auf dem Rückzug. Sie haben Aleppo verlassen, sie haben Hama verlassen, sie haben irgendwie versucht, in Homs zumindest zu verzögern, ob die wirklich jemals den Anspruch hatten, die Stadt wirklich zu verteidigen. Das kann man bezweifeln. Noch bevor die Rebellen überhaupt in Damaskus angekommen sind, sind Videos aufgetaucht von Soldaten, die sich auf der Straße Zivilkleidung anziehen. Also so abseits von Bomben seitens der russischen und der syrischen Luftwaffe hat es eigentlich kaum wirklich große, nennenswerte Kämpfe gegeben.
Dieser schnelle Sturz dieser Diktatur, glaubst du, dass vielleicht doch dieser Krieg in Israel, dass Israel die Hezbollah so geschwächt hat, dass die Hezbollah nicht unterstützen konnte, dass Iran geschwächt ist, glaubst du, dass Israel diese Kettenreaktion losgetreten hat? Ist das immer noch der 7. Oktober im Prinzip, die Konsequenz des 7. Oktobers, was wir jetzt gerade erleben?
Also ich glaube zum einen, dass man diese Konsequenz des 7. Oktober, das muss man immer so ein bisschen teilen, weil es gibt Kampfhandlungen als Resultat auf den 7. Oktober. Gleichzeitig hat aber auch der Staat Israel noch ganz andere Interessen in anderen Nachbarländern, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar direkt mit dem 7. Oktober zusammenhängen. War mit Sicherheit hat die letzten Angriffe auf die Hezbollah und iranische Milizen im Iran eine Rolle gespielt. Gleichzeitig haben diese Angriffe aber über die ganzen letzten Jahre stattgefunden. Also wir haben eigentlich die letzten 5, 6 Jahre ist kaum ein Monat vergangen, ohne dass es israelische Luftangriffe auf iranische oder andere Ziele in Syrien gegeben hat. Und das war vor dem 7. Oktober. Es hat mit Sicherheit so einen Punkt überschritten, wo ein großer Teil der Logistik und Infrastruktur, die man da hatte, zerstört war. was das begünstigt hat, aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig alles nur mit dem 7. Oktober zusammenhängt.
Es wird, glaube ich, aktuell auch bombardiert, Israel, Syrien, militärische Stellungen, um diesem Land in seiner möglicherweise islamistischen Neuausrichtung kein militärisches Material zur Verfügung zu stellen. Habe ich gelesen. Hast du es auch gelesen oder ist es so Hearsay?
Also da muss man wirklich sagen, ich glaube, man äußert sich dazu generell gerade in Deutschland besser nicht. Also für mich persönlich, und jetzt muss man natürlich sagen, ich bin kein Militärexperte, ist das nicht nachvollziehbar. Ich persönlich kann dazu nichts sagen. Ne?
Okay, das war nur so, ich finde, das ist, als würde man so einen Stock in so einen Ameisenhaufen gesteckt haben. So, es passieren so viele Sachen, du kannst so viel an so viele Orte gucken und ich habe so viele Fragen zu so vielen Orten. Eigentlich müsste man so ein Gespräch hier mit 15 Experten oder Expertinnen führen, damit man an jeden Experten, Expertin die richtige Frage stellen kann. Du musst jetzt leider für alle antworten, das tut mir leid, Martin. Aber du bist auch der Einzige, der 48 Tage in einem Foltergefängnis in Syrien saß.
Genau.
Und das gibt dir einen Advantage, wie man so schön sagt.
Ja, man darf zumindest zu manchen Sachen vielleicht was sagen.
Wie war denn das? Also Setnaya. Die Videos aus Setnaya gingen durchs Internet. Ich glaube aus Falestin, aus dem anderen Gefängnis, in dem du saßt, in Setnaya oder?
Ich habe in Falestin, also in der Palestine Branch gesessen.
In der Palestine Branch. Hast du da schon Videos gesehen?
Ich habe von da noch keine Videos gesehen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe mir nicht sonderlich viel Mühe bisher gegeben, da welche zu finden.
Mhm.
Einfach weil auf so einer persönlichen Ebene, also schon alleine als ich irgendwie Videos aus Gefängnissen wie Adra oder Homs gesehen hat, hat mich das schon, muss ich sagen, sehr bewegt. Dann die Bilder, die jetzt aus Setnaya aufgetaucht sind. Ich meine, ich finde die Bilder unerträglich. Und
das ist so krass. Das ist so krass, was man da sieht.
Ja, und das, ich glaube, das ist halt auch das Schwierige, weil wir sind irgendwie an so einem Punkt, die Welt muss irgendwie sehen, das, was da passiert. Gleichzeitig ist es so, gegen die Würde eines jeden Einzelnen, der da irgendwie gerade befreit wurde, ihn da irgendwie so zu präsentieren. Und ich glaube, das sind irgendwie gerade auch so ethische Fragen einfach, die man sich da jetzt gerade stellen muss, die man sich schon lange nicht mehr stellen musste. So, ne? Also wenn wir Bilder sehen von Kindern, die aus Setnaya rausgenommen werden, so die da befreit werden, die da drin geboren sind, ne? Die nie einen Strahl Sonnenschein gesehen haben. So, und man steht irgendwie so vor dieser Frage, okay, auch teile ich diesen Beitrag jetzt? Möchte ich jetzt dieses Kind sehen, was ich überhaupt gar nicht zustimmen kann oder nein sagen kann oder ja sagen kann, ob es das möchte? Und dann viel zu jung ist, um diese Entscheidung zu treffen. Und so, weißt du, dass so dieser eine Teil irgendwie, jeder Mensch da hat auch irgendwie eine Würde und wird jetzt hier so auf den Präsentierteller gesetzt. Auf der anderen Seite muss die Welt sehen, was da ist, was da passiert ist. Ne? Und das ist irgendwie ganz schwer, tatsächlich gerade.
Also du hast mir immer davon erzählt, wir haben wirklich viel darüber geredet, was dir passiert ist und wie es in diesen Gefängnissen ausgesessen hat. Durch unsere Arbeit haben wir auch mit Menschen gesprochen, die diese Gefängnisse weiter beschrieben haben. Ich hatte keine Vorstellung, bis ich jetzt diese ersten Bilder gesehen habe, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Mir ist dann aufgefallen, das ist einfach unvorstellbar, dass ein Staat im 21. Jahrhundert solche Orte installiert, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ich finde das total krass. Das jetzt zu sehen und diese Videos zu sehen, wie diese Menschen, da gibt es so einzelne Videos, wo sie mit so einer Hantel irgendwie so eine Wand einschlagen, weil sie die Tür nicht aufbekommen. Und dann sind da so Räume, wo Leute einfach monatelang ohne Sonnenlicht isoliert wurden. Und das ist ja irgendwie, weißt du, es gibt so diese Folter, es gibt dieses Gefängnis, das Foltergefängnis, aber das ist doch irgendwie so, das ist nochmal so auf so einem extra Level pervers.
Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, der immer wieder schwierig ist in den Debatten. Und das war auch in der Vergangenheit immer schwierig, wenn man über das Thema Gewalt des Assad-Regimes gesprochen hat. Weil wenn man sagt, die Verbrechen, die da stattfinden, die sind auf einem Level, die sind durch nicht zu rechtfertigen, dann kommen Leute und sagen, ja, aber der Westen hat auch gefoltert. Oder ja, das und das Land macht das ja auch und da interessiert es nicht, ne? Und ich glaube, eine Sache, die gerade jetzt auch wieder so diese Bilder aus Setnaya, und da wird ja noch viel, viel mehr jetzt also sichtbar werden, ja, ist, dass wir als Menschen begreifen müssen, Folter ist nicht gleich Folter. So, es gibt unfassbar verschiedene Ebenen, auf denen das stattfinden kann und unfassbar viele verschiedene Intensitäten, wo das stattfinden kann. Und die Verbrechen, die dadurch das Assad-Regime vollbracht wurden, die sind außerhalb jeder Vorstellungskraft der meisten. Und das ist natürlich auch irgendwie jetzt das, wo ich dann wieder sage, so dieses Frustrierende, einfach weil die Syrerinnen und Syrer, die haben seit Jahren darüber geredet, die haben erzählt, da haben sich Leute nackt gemacht, erzählt, was ihnen da passiert ist. So. Und es war halt immer so dieses, ja, okay, das ist schon schlimm, ne, aber jetzt bist du ja hier in Sicherheit, halt einen Mund. So. Und jetzt stehen wir da und sind alle schockiert über Bilder, von denen uns die Menschen eigentlich die letzten Jahre durchgehend erzählt haben.
Das ist so krass. Also der rassistische Reflex in Deutschland, als diese 1000 Leute in Oranienstraße in Kreuzberg demonstriert oder sich gefreut haben darüber, da war der rassistische Reflex sofort der Leute da. Na, jetzt könnt ihr ja alle wieder nach Hause.
Ja.
Aber das waren Menschen und da war auch dieser, ich weiß nicht, wie er heißt, dieser Rechtsanwalt aus Syrien, der auch in der Tagesschau gezeigt wurde.
Ich glaube Anwar al-Bunni?
Ja.
Ja.
Und er hatte halt einfach Tränen in den Augen, weil er wusste, es ist vorbei.
Ja.
Sozusagen, für diese Menschen geht es nicht darum, dass sie jetzt irgendwie hier 450 Euro im Monat Sozialhilfe abzwacken können, sondern diesen Menschen, die da auf der Straße demonstriert haben und sich gefreut haben, die haben das getan, weil sie wussten, es ist vorbei. Und dieses Märtyrium der Folter, ich meine, das ist bei dir ja nicht anders. Das Märtyrium der Folter ist vorbei, wenn das System vorbei ist und nicht, wenn du raus bist. Frage? Das ist ein Fragezeichen, das hinter dem Satz, den ich ja gerade sage.
Ja, das ist ja auch so. Ne? Und ich glaube, das schönste Zitat irgendwie, was ich dazu gelesen habe, war tatsächlich, dass jemand geschrieben hat, Syrien war frei ab dem Moment, wo Sednaya befreit wurde. Und das stimmt halt. Also ich meine, das ist ja immer auch so dieses, wenn man mal überlegt, viele Menschen von uns irgendwie werden Opfer von Gewalttaten, auch teilweise von schlimmen Gewalttaten. Und wenn man jetzt überlegt, dass diese hundert von tausenden Menschen, denen in diesem Land Gewalt erfahren ist, so, klar, die haben es halt irgendwie rausgeschafft. Ich habe es ja auch rausgeschafft. Aber war immer so dieses, nicht nur die, die uns das angetan haben, sind noch auf freiem Fuß, sondern auch die, die uns das angetan haben, die machen das noch immer. So, ne? Und das ist jetzt vorbei.
Was passiert jetzt mit denen, die das, ich meine, die sind ja diese Leute, die dort in diesen Gefängnissen gearbeitet haben, als Folterer, als Protokollanten, als Köche, als Leute, die da einfach sind. Das sind ja auch ein Apparat mit Hunderttausenden. Dieser Sicherheitsapparat in Syrien ist ja riesengroß gewesen. Was passiert jetzt mit diesen Leuten?
Das ist eine schwierige Frage. Dazu haben sich auch eigentlich die siegenden Parteien bisher sehr, sehr verhalten geäußert. Also ich habe dazu eigentlich überhaupt gar nichts gefunden. Schauen wir uns die Realität an, auch zum Beispiel, wie das hier in Deutschland gewesen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, also jetzt mal ohne, dass man die deutschen Verbrechen oder irgendwas miteinander vergleichen wollte, bevor da jetzt wieder jemand durchdreht. Aber man muss ja auch sagen, dass diese Menschen natürlich auch irgendwelche Institutionen und Ämter begleitet haben, die auch in großen Teilen das öffentliche Leben aufrechterhalten haben. So, ne? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der, weiß ich nicht, bis 2015 Leute gefoltert hat und aber jetzt seit 7 Jahren irgendwie das lokale Ordnungsamt leitet oder sowas, ne, jetzt mal übertrieben, dann will ich den natürlich irgendwie, muss ich gucken, womit ersetze ich den, ne? So, das ist ja wie hier der immer so dieses Beispiel der Postbote, der früher bei der Waffen-SS war. So, ne? Also so, das ist ja das Perfide, dass auch da wahrscheinlich eine Realität so aussieht, dass der neue Staat nicht ganz ohne die alten Verbrecher auskommen wird. Also es hat nirgendwo bisher geklappt, leider. Und das wird sich zeigen müssen, was mit denen passiert.
Was passiert jetzt justamente eigentlich gerade? Also ich glaube, das Erste, was ich gelesen habe, war, Russland bangt um seinen Hafen im Mittelmeer. Das war so die erste große Meldung, die ich zu, die USA besteht weiter auf ihre 900 Leute, die in Syrien sind, die sollen auch in Syrien bleiben. Und Deutschland stellt die Asylverfahren, also die Asylverfahren ein. Das sind so diese drei Meldungen, die ich gelesen habe dazu.
Ja, also ich glaube, das war sowieso der Knaller, ne? Irgendwie, wenn man mal überlegt, wie viele Syrer mittlerweile und Syrerinnen unsere Mitbürger sind. Und also die wohnen hier seit Jahren, ne? Das sind so unsere Nachbarn, die arbeiten bei uns im Supermarkt, die arbeiten bei uns in der Pflege und noch keine drei warmen Worte irgendwie von der deutschen Regierung und wir reden schon direkt, ja, was ist jetzt eigentlich mit Asyl? Ist natürlich, sagen wir mal so, die haben ihre Revolution zu einem dummen Zeitpunkt gewählt, wenn in Deutschland gerade Wahlkampf ist, ne?
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall Teil des Wahlkampfs werden. Ne?
Natürlich also, wird es Teil des Wahlkampfes so. Und,
so Friedrich Merz mit Spucke auf der Unterlippe, wir schicken sie wieder nach Hause.
Ja, und ich glaube, das ist auch so, also weiß nicht, ich weiß, wir gleiten jetzt irgendwie vom Thema ab, aber ich glaube, das sollte man vielleicht trotzdem irgendwie auch mal darüber sprechen.
Das gehört dazu. Das gehört also, dazu. Das ist die Konsequenz, die wir dann in Deutschland haben davon.
Genau, und das ist ja auch der Punkt, wo man sagen muss, ey, also die, also Syrerinnen und Syrer, ne, die sind eine große Gruppe in Deutschland mittlerweile. Die sind eine große Gruppe, die enorm viel zu unserem deutschen Zusammenleben beiträgt. Die sind ein enorm riesiger, wichtiger Teil im Dienstleistungssektor. Und so, ich glaube, das ist halt für viele, muss man halt irgendwie sagen, ja, die sind Syrerinnen und Syrer und gleichzeitig sind die Deutsche. So, die sind nun mal hier und das ist, glaube ich, was die deutsche Gesellschaft auch mal so anerkennen könnte. meiner Meinung nach.
Ich als Journalist muss mich natürlich der Objektivität
zuneigen
und kann dazu dann nichts sagen, aber die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen natürlich, dass ich ein empathisch handelnder Mensch bin und können sich sicherlich denken, was ich dazu sage.
Naja, ich bin ja ehemaliger Gerüstbauer, ich darf alles sagen.
Du darfst alles sagen als Gerüstbauer, ehemalig. Sag mal, wenn diese Journalisten und Journalistinnen aus der ganzen Welt, die wollen jetzt in dieses Land. Wie kommt man jetzt eigentlich, kann man jetzt einfach wieder nach Syrien? Kommt man da hin, kann man da sich irgendwie umgucken, kann man da irgendwas Tolles erleben? Wie glaubst du, wie sicher ist Syrien jetzt für westliche Medien?
Also faktisch, ja, man kann nach Syrien rein. Die ersten westlichen Journalisten sind auch dort. Die sind, zumindest was ich mitbekommen habe, alle über den Libanon eingereist. Es ist wohl relativ skurril, dass man aus dem Libanon ausreist, aber an der syrischen Grenze überhaupt gar keine Beamten stehen. Also man verlässt sozusagen das Land und fährt durch einen leeren Grenzposten und fährt dann einfach durch bis Damaskus. Ob die Lage sicher ist oder nicht, und das kann man gar nicht sagen gerade, weil es wurde gestern war der Tag der Feier.
Mhm.
Also das ist halt alles so neu. Und auch die ganzen Leute, die sich jetzt dann fragen, okay, würde es jetzt zu weiterer Gewalt oder weiteren Konflikten kommen, das weiß man gar nicht so. Ne? Es war gestern, haben ganz viele Leute mich schon gefragt, okay, wie wird es jetzt sein, was passiert? Und ich habe gesagt, ey, irgendwie Assad ist gefallen, Punkt. So, der ist weg. So, und das war gestern der Status quo. Das wird dann mit Sicherheit auch noch heute gewesen sein. Und dann wird man sehen. Faktisch, jetzt sind westliche Journalistinnen und Journalisten gerade in Syrien, in Damaskus. Und bisher hat man noch nicht viel davon gehört, dass da irgendwas groß passiert ist. Es gibt gerade eine Ausgangssperre über Nacht. An die würde ich mich
20 Uhr, glaube ich. Ne?
Ja, da würde ich mich natürlich dran halten dann. Aber bisher, man muss auch sagen, aber dafür auch, und ich hoffe einfach, dass es da morgen erste Sachen gibt, weil klar, die sind jetzt irgendwie alle da, aber es hat jetzt bisher noch keiner wirklich berichtet, außer dass mal hier und da jemand was auf Twitter geschrieben hat.
Es gibt so ein paar Sachen eben auf Twitter. Eine Sache, die mich sehr berührt hat, war ein Hinweis, dass jetzt die Menschen, die aus diesen Gefängnissen kommen, dass man denen nicht sofort Essen geben soll, sondern dass man die ganz langsam wieder ans Essen gewöhnen soll, sonst sterben sie durch diese Unterernährung, die sie erfahren haben. Das wurde auf Twitter richtig geteilt.
Ja.
Und der Grund dafür ist auch herzzerreißend, weil natürlich die Syrer als wahnsinnig gastfreundliches Volk jetzt irgendwie riesige Feste vorbereiten für die aus diesen Gefängnissen wiederkommen und so alles möglich machen wollen. Und damit die aber ihre Verwandten nicht aus Versehen umbringen durch diese riesigen Nahrungsmittelangebot, das da plötzlich ihnen zur Verfügung gestellt wird, wird jetzt eben diese Nachricht verteilt. Und ich fand es so, das war irgendwie der menschlichste Moment in diesem ganzen Ding. So, passt auf eure Verwandten auf, macht die nicht tot, weil ihr ihnen zu viel Fladenbrot gebt.
Ja, und das ist ein historischer Moment. Ne? Ich glaube auch, einen Moment wie diesen hat die Welt irgendwie selten erlebt. So, und ich frage mich tatsächlich ernsthaft auch an dem Punkt, und ich bin eigentlich überhaupt gar kein Fan von diesem Bashing großer Organisationen. Gleichzeitig frage ich mich, wo bleibt das Rote Kreuz, beziehungsweise der Rote Halbmond? So, wo ich sage, das ist eure Aufgabe jetzt.
Ja.
So, ne, wo seid ihr? Ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin tatsächlich, glaube ich, bei allem, was gerade irgendwie so sich mit diesen Gefängnissen irgendwie abspielt, bin ich hoch emotional. Ich glaube auch, dass ich da überhaupt gar nicht. Also ich wurde ja auch von Freunden viele Fragen gefragt. Ich glaube, ich habe da auf den meisten Sachen überhaupt gar keine fundierte oder rationale Antwort. Ne? Weil es ist ja auch letzte Woche noch, als wir gesprochen haben, sage ich mal, war es relativ einfach, irgendwie emotionslos an die Sache ranzugehen, weil man war irgendwie noch so, naja, Assad wird jetzt davon auch nicht fallen. War zumindest auch meine Einschätzung. Und so auf einmal ist alles anders, ne?
Ja, plötzlich schickst du mir nachts um 2 Flightradar-Informationen zu Flugzeugen, die du im Internet beobachtest. Aber das hat seine Runde gemacht. Auf Spiegel Online gab es auch dazu, zu diesem seltsamen Flug mit dieser Transportmaschine, mit dieser Ilyushin, die in Homs angeblich abgestürzt ist. Dann das Privatjet, das nach Dubai geflogen ist, die ganze Zeit hin und her. Was sind da möchte ich jetzt aber mal deine Spekulationen zu wissen. Also du hast auf Flightradar verschiedene Flugzeuge in Syrien beobachtet. Was waren deine Spekulationen? Warum hast du das gemacht?
Also Punkt 1, ich war nicht der Einzige, also dieses Flugzeug, was ich da beobachtet habe, war bei Flightradar 24 Top of the Day, also es waren über 10.000 Leute, die dieses Flugzeug verfolgt haben. Das war tatsächlich ein Privatjet, der in Gambia registriert war. Der ist eigentlich schon 3-4 Tage vorher hat er angefangen, eigentlich immer zwischen Damaskus und Abu Dhabi hin und her zu fliegen.
Mhm.
Und seine Frau kommt ja von dort.
Und, aus Abu Dhabi.
Genau, und das war halt eigentlich relativ klar, dass diese Maschine irgendwas damit zu tun hat. Vor allen Dingen war halt so, die haben eigentlich nie, normalerweise kündigen die Flugzeuge an, auch von wo sie kommen, wohin sie fliegen. das war da eigentlich immer so ohne Information. Also man musste dieses Scheißding dann halt auch wirklich verfolgen, ne? Das hat irgendwann aufgehört, tatsächlich dann nachmittags, also Samstagnachmittag hat das aufgehört. Und da war zum Beispiel schon so mein erster Tipp, weil da auch schon die Opposition eigentlich am Flughafen war, dass das der letzte Flug gewesen sein wird und dass da Assad wahrscheinlich dann jetzt damit geflogen ist. Hm. Naja, also er hat wahrscheinlich irgendwie kurz vorher die ganzen Goldreserven außer Land geflogen oder irgendwas in der Art. Ne? Was dann passiert ist, und das war relativ spannend, dass die Maschine halt irgendwie nachts wieder aufgetaucht ist. Die ist aber diesmal nach Latakia geflogen und die hat dann den Transponder abgeschaltet, ist den kurz, also knapp westlich hinter Homs, hat die den Transponder abgeschaltet und ist dann irgendwann morgens wieder aufgetaucht an derselben Stelle und zurück nach Abu Dhabi geflogen.
Was ist deine Vermutung, was gibt es in Latakia?
Na, Latakia war ja sozusagen, also ist ja mittlerweile auch eingenommen, aber das war das letzte Gebiet unter Regimekontrolle, das ist auch die Heimat der Assad-Familie. So, also das passt schon alles, dass die da noch einen sehr wichtigen letzten Flug hatten.
Wie viele Kinder hat Assad eigentlich?
Ich habe keine Ahnung. Also
ich meine, sie hatte ja, glaube ich, Krebs. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Kinder hat. Das weiß ich gar nicht. Aber ja. Ich meine, so eine Familie ist ja wahrscheinlich nicht klein. Wie holst du denn so eine ganze Familie daraus?
So groß wird seine Familie nicht sein. Die Familie hat er schon vorher nach Russland gebracht auch. Also die Familie von ihm war ja schon in Russland. Mhm. Ne? Und ich weiß aber tatsächlich gar nicht, wie viele Kinder der hat. Auf jeden Fall ist es ja jetzt auch egal, weil er muss sich jetzt keine Gedanken mehr um Nachfolger machen, ne?
Jetzt ist er in Russland.
Ja.
Ist der
wir waren noch nicht fertig mit der Geschichte mit dem Flugzeug, weil dazwischen ist er noch ein Flugzeug
weiter,
abgestürzt. Dann ist er noch mitten in der Nacht auf einmal ein IL-76, das ist ein Transportflugzeug, in Damaskus gestartet und auch Richtung Latakia geflogen. Und die hat dann auf einmal kurz hinter Homs ganz komische Flugmanöver gemacht. Ganz enge Kurven gezogen und ist dann rapide gesunken. Da gab es ja dann diese Spekulation, dass dieses Flugzeug abgeschossen wurde und dass Assad da drin gewesen wäre. Ich finde es ein bisschen, also ich war am Anfang auch so, ja, das wurde mit Sicherheit abgeschossen. Mittlerweile, diese Transponder, die machen ja nicht live, die machen ja alle paar Sekunden. Und beim letzten Signal, ja, die ist rapide gesunken, hat eine komische Kurve geflogen. Aber das letzte Signal vom Transponder war sozusagen nicht auf dem Boden, sondern noch auf, ich glaube, irgendwie 120, 130 Metern Höhe oder sowas. Mhm. Also theoretisch könnte diese Maschine auch nicht abgestürzt sein, weil es gibt ja auch keine Bilder von der Absturzstelle. Also da ist ja bisher nichts gefunden.
Also wie gesagt, deswegen ist es auch so wichtig, dass westliche Journalisten langsam reinkommen. Es gibt kaum Bilder aus diesem Land.
Ja.
Also so, ich weiß überhaupt nicht, wie es da jetzt aussieht. Sind die Straßen, wird da auch gefeiert? Ist jetzt irgendwie der 8. Dezember, der neue Freiheitstag in Syrien, also ich habe keine Ahnung, was dort gerade passiert und es wäre enorm wichtig zu wissen, was dort passiert, finde ich.
Es ist unfassbar wichtig und vor allem, wir müssen uns jetzt auch vorstellen und das ist ja auch so ein Punkt, ich möchte jetzt überhaupt gar nicht so pessimistisch irgendwie sein, aber es ist enorm wichtig, jetzt zu zeigen, was dieses Regime den Menschen angetan hat, weil wir können nicht vorhersehen, was jetzt kommt, ob das gut oder schlecht oder was auch immer ist. Das wissen wir nicht, aber die Welt wird ganz schnell vergessen haben, was Assad den Menschen angetan hat.
Ja.
Und jetzt glaube ich, und ich finde, dass man sagt ja immer, jetzt kommt die ganze Presse, andererseits glaube ich, ist es hier enorm wichtig, weil die Welt muss das sehen. Also so, ob sie es später wieder vergessen oder nicht, das ist ganz egal. Aber die Welt muss jetzt sehen, was dieses Regime den Menschen angetan hat. So. Und wenn man sich vorstellt, wie akribisch in den letzten Jahren, wie Satellitenbilder ausgewertet wurden, um Massengräber zu finden, weil es keine Möglichkeit gab, ins Land zu kommen. Die sind jetzt zugänglich. So, die Menschen in diesen Gräbern werden identifiziert werden können und die Familien wissen, ob ihre Angehörigen im Grab sind oder irgendwo anders. So, wir können in die Gefängnisse, wir können die Akten sehen, wir können mit den Menschen reden alleine, die jetzt noch in den Gefängnissen waren mit diesen tausenden Leuten. Das wird, glaube ich, ein Riesenaufwand auch für die Gesellschaft, sozusagen diese Wahrheit ans Licht zu bringen und das aufzuklären. Und gleichzeitig ist es unfassbar wichtig, damit jetzt zu beginnen, weil wer weiß, wie lange das noch geht.
Was wird es ändern, international? Wird es der nächste Genozid einfach sein, den man irgendwie aushält? Sind es die nächsten Massengräber, die man aushebt und dann wie zum Beispiel bei den Jesiden, was war es bei den Jesiden, der 76. Genozid, den sie durchgestanden haben? Wird das was ändern oder wird sich das einfach einreihen in eine der nächsten Gräueltaten, die wir als Menschheit ertragen müssen?
Also ich glaube, ich bin bei sowas halt natürlich irgendwie jetzt auch wirklich immer pessimistisch. Ich glaube, es wird diesen Aufschrei geben in großen Teilen der Welt vielleicht. Es wird Spiegel TV, New York Times und Guardian geben, die da ein paar wahrscheinlich herzzerreißende Reportagen irgendwie zurecht, also es ist gar nicht negativ gemeint, auf die Beine stellen. Mhm. Dann wird die Welt erschüttert sein und auch dann werden wir das wieder vergessen haben. Leider.
Aber ich meine, das sind, wie viel, 200, 300.000 Tote?
Also die sagen wir mal, die freundlichsten Quellen gehen von 200.000 aus, die schlimmsten von 600.000 und das sind nur die seriösen Quellen, seriöse Schätzungen. So. Aber unabhängig davon, ob die Welt sich lange an diese Verbrechen erinnern wird oder nicht, ändert das halt einfach nichts an der Tatsache, dass wir trotzdem darüber sprechen müssen und so viel wie möglich davon ins Licht holen.
Würdest du hinfahren?
Ja, natürlich. Spielt natürlich auch eine Schippe Angst mit. Ich bin, glaube ich, gerade an dem Moment noch nicht in der Lage, diese Entscheidung irgendwie zu treffen. Aber ich meine, natürlich ist das was, über das ich in den letzten Tagen mehrmals nachgedacht habe. Aber das sind auch so Sachen, glaube ich, und das ist jetzt auch wieder so für mich so eine persönliche Ebene, wo ich sage, also, weiß ich, hatte immer so meine paar festen Träume. So. Ja, und irgendwie so einer meiner größten Träume, die wahr geworden sind, war irgendwie diese Kampfansage. Ah, das können wir noch nicht sagen, das ist ja für den Film.
Das kannst du sagen. Kannst
Nein,
du machen.
Das lassen wir. Wir machen hier jetzt so einen schönen Cliffhanger.
Okay. Dann lassen wir es an der Stelle.
Ja. Nee, aber es gab dann zum Beispiel, wo ich mir immer so vorgestellt habe, ich möchte irgendwann nochmal einreisen in oppositionskontrolliertes Gebiet. So, ne? Weil das mir irgendwie so enorm wichtig war und ich war bei weitem noch nicht bereit dafür, aber es war für mich immer so enorm wichtig, so für mich persönlich, ohne dass ich für irgendjemanden größeren Nutzen habe, sozusagen, trotz aller Angst und trotz all der angedrohten Konsequenzen für mich, die mir drohen, wenn ich wieder bei euch aufgegriffen werde, ich hab's gemacht, weil ich halt einfach den Mut haben wollte.
Ja.
So. Und das wird niemals mehr passieren, weil das Regime ist nicht mehr. Weißt du, ich meine? Ich habe immer so geträumt, vielleicht eines Tages irgendwie, wenn ich meinen ganzen anderen Scheiß geregelt habe und natürlich auch wieder so, ne, man schiebt dann auf, man sagt, ich würde ja, wenn und dies und das, ne, ist ja auch klar. So
habe ich einen, auch. Die einen, so. Ich kündige nächsten Monat endlich meinen Netflix-Account, den ich nicht mehr nutze und die anderen, ich fahre dann wirklich jetzt nächsten Monat nach Syrien, wenn ich alles geschafft habe.
Ja, und weißt du, das war halt immer so dieses, wo ich so gedacht habe, boah, ich habe mir manchmal in meinen kühnsten Träumen irgendwie vorgestellt, irgendwie, wenn Assad stürzt, dort zu sein irgendwie, ne, so. Oder wenn die Tore in den Gefängnissen aufgehen, da zu sein, so. Aus natürlich auch einer Form von egoistischem Interesse. Und auf der einen Seite natürlich die Euphorie und diese Fröhlichkeit, dass das Regime gestürzt ist, steht natürlich über allem. Gleichzeitig sind so meine Happy Dreams weg, weißt du, ich meine? So dumm das jetzt irgendwie klingt. Ich brauche irgendwie neue Ziele, neue Anreize, irgendwie neue so. Und ich glaube, das auch für mich irgendwie war ja schon auch so dieser Aktivismus gegen das Regime auch irgendwie für mich immer so ein Inhalt gewesen ist irgendwie, ne?
Ist da jetzt so eine Lehre?
Ich glaube, die wird definitiv kommen. Ich glaube, noch ist alles viel zu surreal. Ne? Aber auch wenn man überlegt, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, alleine wie viel Arbeit wir so in den Recherchen da reingesteckt haben.
Mhm.
So, ne? Und so, was mache ich jetzt mit der Zeit?
Hast du nicht, dass es auch für dich ein erlösender Moment sein kann, dass du jetzt anfangen kannst, bouldern zu gehen? Dass das der neue Lebensinhalt wird? Dass du, wie jeder normale Bürger, normale Tätigkeiten machst und nicht Anhängern des Assad-Regimes hinterher recherchierst?
Ich weiß es nicht. Also das ist, ich habe da natürlich auch jetzt viel drüber nachgedacht, so okay, gibt es jetzt irgendwie so einen seelischen Abschluss? Und ich weiß manchmal nicht so, flüchtet man sich vielleicht persönlich auch irgendwie jetzt in irgendwas rein, ne? Wo man sagt, okay, wie Assad ist weg, aber mein Verhörer, der rennt da immer noch rum. Weißt du, wie ich meine? So, das ist so irgendwie diese Zahnräder sozusagen, die sind ja immer noch da. Ne? Wenn man sich mal überlegt, wie lange nach dem Zweiten Weltkrieg noch Nazis gejagt wurden. Also bis heute haben wir noch Gerichtsprozesse.
Ja.
Und gerade hier, ich glaube tatsächlich, und das wird sich zeigen, aber nach dem, was wir bisher alleine gesehen haben und die Zahlen und sowas, ist ja das sozusagen eines, wenn nicht sogar das schlimmste Verbrechen in der Welt nach 1945.
Warum kommt es nicht richtig an? Das kommt nicht mal bei mir kommt es richtig an, dass es so ist. Aber es ist ja so. Wie gesagt, 600.000 bis zu 600.000 Tote, diese Foltergefängnisse, wo Menschen vor sich, also wirklich, wo Experimente an Menschen gemacht werden, wie man ihnen noch größeren Schmerz zufügen kann, seelisch und körperlich. Irgendwie ist es so, ich kann das ganz schwer beschreiben, so immer noch total abstrakt, als wäre das wie so eine Geschichte, wie so eine Fantasie, wie irgendwie sowas, was neben der Wirklichkeit Syriens stattfindet. Ich kann dir das ganz schwer erklären. Vielleicht, weil auch der Aufschrei global zu diesem Foltergefängnis, zu diesen Gasangriffen von Assad, der Aufschrei zu dem Leid der Menschen in Syrien so klein, glaube ich, über die Jahrzehnte war, weil sich einfach kein Arsch für Syrien interessiert.
Das ist der eine Punkt. Während diese Verbrechen in einem europäischen Land passiert, würde man sich da mit Sicherheit viel mehr darum sorgen, als man das in den letzten Jahren getan hat. So, das ist eine Realität, in der die halt einfach existiert, Punkt. Ne, da sollen sich jetzt irgendwelche Sozialforscher damit auseinandersetzen, an welchen Motiven das liegt. Der andere Punkt ist aber auch, glaube ich, dass Menschen viel von sich wegschieben. So, ne, das weiß ich nicht. Also ich bin so jemand, sobald irgendwie ein Kasso auf einem Brief steht, mache ich den nicht mehr auf. So, und hoffe, dass sie mich irgendwie vergessen. Und andere Leute machen halt bei solchen Thematiken, weil es ja auch total schwer ist, sich dem zu stellen. So.
Ja.
Also jeder.
Das ist auch so, wir haben ja auch keine Kapazität mehr. Also ich meine, wir als Journalisten, es ist jetzt irgendwie so kurz vor Weihnachten. Ey.
Wie soll man mit diesem Thema schön sich an den Weihnachtstisch setzen?
Ja.
So, das findet statt. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, wenn wir anfangen zu reflektieren, was irgendwie um uns herum passiert ist, und wenn wir uns sagen, okay, wir haben hier gesessen, so, wir haben uns irgendwie über die syrische Frau an der Kasse aufgeregt, die irgendwie mit ihrem scheiß Rotgeld den ganzen Verkehr aufhält. So. Und jetzt sehen wir auf einmal.
Was ist ein Rotgeld?
Na, so Pfennige, Cents.
Ah, okay.
Ja, das hat man in deiner Gehaltsklasse nicht mehr. Dann zahlt man alles mit der Platinkarte.
Ich kenne nur dieses Rotgeld.
Schillinge. In deinem Alter waren es noch Schillinge.
Oder? Gulden. Gulden. Wir haben nur mit Gulden.
Nee, aber
was du sagst, ist richtig. Erzähl weiter.
So, und man möchte sich eigentlich überhaupt gar nicht so daran denken. So, und weil wenn man ernsthaft daran denkt und ernsthaft sich damit befasst, auch jetzt wieder, warum sind die Menschen einfach hier? Das ist unerträglich. So, das ist einfach fürchterlich. Und vor allen Dingen glaube ich, viele Menschen in Deutschland haben eine Meinung zu Syrerinnen und Syrern. So, und haben wahrscheinlich bei ihrer Meinungsbildung wahrscheinlich nie das, was dort passiert ist, mit einbezogen. Und sich jetzt hinzusetzen und darüber nachzudenken, braucht ja auch ein enormes Maß an Selbstreflexion.
Mhm.
Weiß ich nicht, ey, wie oft war ich schon gemein zu Leuten und habe nachher irgendwie mir gesagt, ja, eigentlich war ich ganz schön gemein, aber lass mal jetzt nicht drüber nachdenken. So, und ich glaube, das ist ein enormer Punkt und gleichzeitig natürlich, dass diese Debatte dermaßen politisiert ist. Also wenn wir uns anschauen, was das Assad-Regime, also da sind mindestens 200.000 Menschen getötet worden. So. Da sind Hunderttausende, die entweder bis gestern in Haft waren oder verschollen. Es sind Millionen von Menschen vertrieben. Über die Zahlen von Verbrechen an Frauen, wer sich das anschauen möchte, kann es gerne tun. Ist alles im Internet. Zum Beispiel Syrian Network for Human Rights hat das relativ gut dokumentiert. Generell all diese Fälle sind nur Fälle irgendwie, die dokumentiert sind, die nachgewiesen sind, für die es Belege gibt, dass diese Fälle stattgefunden haben. Das ist ohne irgendeine Dunkelziffer. So. All das ist passiert über die letzten Jahre. Assad fällt und wir machen uns Gedanken, ob die ihn gestürzt haben, Islamisten sind.
Hm.
So. Ist das schön, wenn das Islamisten sind? Glaube ich, haben wir im letzten Podcast schon darüber geredet. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass unabhängig davon, wer das war oder was jetzt danach kommt, so, dass das passiert, ist einfach unfassbar wichtig.
Ja.
So. Und alleine die Tatsache, dass alle Menschen in Syrien gefeiert haben, egal ob das Sunniten, Schiiten, auch Alawiten, also die Gruppierung der Assad angehört, Drusen, Kurden, alle haben gefeiert. So. Alle haben gefeiert. Unabhängig davon, wie verfeindet oder unhappy die vereinzelten Gruppen miteinander sind, alle haben gefeiert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den müssen wir sehen. So. Und ich finde das unfassbar unangenehm, wenn ich mir deutsche Debatten ansehe oder generell die europäischen Debatten. Man geht jetzt hin, ja, aber die das gemacht haben oder die haben das gemacht oder die haben das gemacht. Ne? Man kann doch einfach mal hingehen und kann sagen, ey, es ist einfach gut, dass dieser Typ gefallen ist.
Was unterscheidet deiner Meinung nach der Siegeszug der Taliban in Afghanistan vom Siegeszug dieser islamistischen Gruppe in Syrien?
Also ich glaube, auf einer Ebene, wie das, sagen wir mal, auf einer operativen Ebene abgelaufen ist, sind die eigentlich relativ gleich, also eine Armee, die eigentlich sofort kapituliert. Aber trotzdem, und das ist ein Punkt, den wir nicht außer Augen lassen haben, in Afghanistan haben die Taliban das Regime gestürzt. Und hier in Syrien sind es ganz viele verschiedene Fraktionen und das sind eben nicht nur Islamisten.
Und ich glaube, der größte Unterschied ist, dass jetzt die Menschen zu Hunderttausenden aus dem Libanon zurück nach Syrien wollen. Und als die Taliban Afghanistan zurückerobert haben, waren Hunderttausende bis zu Millionen auf der Flucht und wollten raus aus dem Land.
Ja, mal unabhängig davon, ne? Also sozusagen so dieser Punkt, genau, da hast du recht. So, ne? Also so. Und ich muss auch sagen, das ist auch für mich irgendwie so ein wehmütiger Teil, weil ich ja natürlich auch einen nicht unwichtigen Teil von Freunden habe, wo ich weiß, die werden jetzt wieder gehen.
Mhm.
So, ne? Und dann natürlich, klar, irgendwie, man bleibt in Kontakt und man schreibt sich noch auf Instagram oder sowas hin und her, aber man kennt es ja irgendwie so, ne? Das sind jetzt trotzdem irgendwie Menschen, die jetzt hier in meinem Leben eine Rolle gespielt haben und die planen jetzt schon ihre Ausreise.
Also ich glaube, wir beide sollten uns in Damaskus eine Eigentumswohnung kaufen. Ich glaube, das ist sehr, sehr günstig gerade. Wir reden hier, glaube ich, von so Preisen zwischen $2,500 bis $5,000 für so eine schöne 1,5-Zimmer-Wohnung irgendwie in Damaskus. Das können wir machen. Und dann können wir immer, wenn wir wollen, dahin fahren. Weil ich träume auch davon.
Ja, mal abgesehen davon, dass es so ein bisschen, ich kenne das immer, ich bin ja auch immer überall, wo ich hingucke, gucke ich mal die Immobilienpreise. ist natürlich äußerst verwerflich. Ich würde es auch
mega verwerflich. Also es ist ja auch, egal wo du aber auch bist, also im Irak kannst du, guck mal hier, Thilo, möchtest du gerne die Stadt Dohuk kaufen für 2 Mark? Also so noch als der IS da war. Also das ist ja, du hast ja ständig, kriegst du ja dann auch überall diese Immobilien angeboten, dass
und,
du das kaufen sollst.
Was meinst du, was passieren wird? Die kommen alle dahin. Und das ist ja auch sowas, das sehen wir auch jetzt in der Ukraine, die ganzen Leute, die das Land gekauft haben, also Großkonzerne aus dem Westen, die jetzt das Land im Donbass kaufen, um es dann nachher sozusagen wieder zu verpachten. Also eins sollte klar sein, so, also man wird jede Chance nutzen, Syrien auch weiter.
Ich meine, also natürlich habe ich jetzt keine finanziellen Hintergedanken, sondern ich fände es irgendwie schön, die Vorstellung mit dir, Martin, weil wir ja nun auch gestern gemeinsam am Telefon festgestellt haben, wir sind jetzt offiziell Freunde und diese Vorstellung irgendwie mit einem Freund eine Fevo in Damaskus zu haben, weil es jetzt geht, einfach weil es jetzt geht.
Ja.
Es ist einfach eine total schöne Vorstellung.
Ja.
Und weißt du, und an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, den bieten wir an. Die können da für 25 Euro, können die übernachten in Damaskus in unserer Fevo. Es gibt eine Dusche, es gibt einen Fernseher, Telefon, Internet.
Das Schlimme an der Sache ist, ne, man kann darüber ja irgendwie lachen oder sollte.
Nee, also
lachen
nicht. Ich meine das eigentlich versöhnlich. Es geht jetzt. Man könnte es tun.
Ja, man könnte es tun, aber ich glaube trotzdem, dass ich, glaube ich, andere Sachen machen würde, wenn ich könnte. Oder
sag mal. Du willst nicht ins Ferienwohnungsbusiness in Syrien einsteigen?
Naja, ich glaube da nicht, weil...
ich hoffe nicht, dass ich dich jetzt in irgendeine gewisse Form von Verlegenheit hier getrieben habe mit meinen dummen, großkapitalistischen Träumen.
Ein bisschen.
Dann nehme ich das wieder zurück.
Ich sag dazu, wir sind trotzdem noch Freunde.
Gut.
Nein, aber das ist halt jetzt die Frage, ne? Und es juckt natürlich in den Fingern tatsächlich zu sagen, okay, ich gehe da hin. Also... Ich glaube, für mich ist zum einen Damaskus, also ich kann ja nicht wirklich behaupten, dass ich mal da war. Also ja, ich war da, aber gleichzeitig auch nicht. Und so, es gibt ja irgendwie so und das ist irgendwie, glaube ich, so ein Punkt für mich, irgendwie so irgendwie Damaskus. Ich habe ein bisschen was von Damaskus gesehen, als ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin, was jetzt nicht schlecht aussah, sag ich mal. So, aber weißt du, so, ich kenne ja irgendwie Damaskus auf der einen Seite so diese Erzählung, was Damaskus für eine unfassbar wunderschöne Stadt sein muss.
Mhm.
Und auch die ganzen Geschichten. Aber gleichzeitig ist für mich Damaskus eigentlich nur ein Loch unter der Erde, so in dem ich gesessen habe. So, das ist das, was für mich Damaskus ist, irgendwie.
Ja.
Und das ist schon so ein Punkt, den ich gerne ändern will. Also ich würde mir gerne das andere Damaskus anschauen. Und ich glaube, das ist auch was, sobald das irgendwie möglich ist, dass ich das tun werde.
Das ist, und ich würde dich gerne dabei begleiten.
Das wäre schön.
Als Freund.
Ja, das sollten wir vielleicht wirklich machen.
Ja. Also ich würde das wirklich, ich möchte gerne da irgendwie mit dir in diesen Piniengärten sitzen, syrisches Essen essen, Fatouche-Salat, bei Syrern gerne als Vogelfutter bezeichnet. für mich als das wirklich einer meiner absoluten Lieblingsessen.
Ja.
Das möchte ich. Und um das nochmal zu wiederholen, ich finde es toll, dass es seit gestern möglich ist.
Ja, das ist es auch. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so nochmal so ein Punkt, den man hervorheben muss. So, es ist halt möglich, ne? Also irgendwie, die Leute blicken irgendwie voller Sorge auf die Tatsache, dass jetzt alles möglich ist. So. Und dabei waren wir vorher in der Hölle und es war nicht absehbar, dass sich was ändert. Also so, alles ist möglich, ist gut in dem Falle. Ne?
Ja.
Also weißt du, ich meine, das ist ja eigentlich, ist das ja ein Punkt der Hoffnung. Ja, es kann schlimm werden, aber es kann auch gut werden. So.
Ich würde dich gerne abschließend fragen, du hast letzte Mal gesagt, Als ich dich gebeten habe einzuschätzen, wie geht es den Leuten vor Ort, hast du gesagt, naja, es geht ihnen jetzt ein bisschen weniger scheiße.
Ja.
Jetzt, 7 Tage später, wie geht es den Leuten dort?
Ich glaube, gestern, wenn man, die Hoffnung ist halt da, ne? Also die ist greifbar. Und ich glaube, das ist auch, wenn man sich die Bilder anschaut, die es vor allen Dingen gestern gesehen hat, ne? Ich meine, ich kann immer nur irgendwie zum einen mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe natürlich irgendwie, und ich kann irgendwie das, was ich irgendwie gesehen habe, und das war, glaube ich, alles fröhlich und mit Euphorie.
Ja.
Und ich glaube auch, dass es niemanden irgendwie von uns hier braucht, der den Syrern sagt, ja, aber eure Zukunft ist ja jetzt ganz schön ungewiss, ne? Also so, das wissen die schon selber. So, und ich glaube einfach so, gestern der Tag hat halt irgendwie allen Leuten da irgendwie gehört, die jetzt frei sind. Und dementsprechend, glaube ich, war da schon, zumindest nach dem, was ich mitbekommen habe, der Großteil der Menge oder der Menschen fröhlich. Und ob sie fröhlich bleiben können, das wird sich zeigen müssen. Aber das ist halt zum jetzigen Zeitpunkt unrelevant. So, ne? Und aber alleine, wenn wir uns die Feiern in Deutschland angucken, ne, die hier stattgefunden haben, also in den Städten, so, dann sage ich mal, kann ich eigentlich nicht so sagen. Ich meine, guckt euch die Bilder an. So, ich glaube, das repräsentiert das, glaube ich, ganz gut.
Martin, vielen Dank für die Einschätzung 7 Tage danach. Und ja. 24 Stunden, nachdem Assad gefallen ist.
Ja, und definitiv ein bisschen weniger abgeklärt als davor, würde ich sagen, ne?
Ja. Ne? Aber ich habe die Hörerinnen, also können es gerne noch aufnehmen, und das können auch die Hörerinnen und Hörer hören. Das Feedback war wirklich sehr gut auf das, was du erzählt hast, weil gerade deine sachliche Einordnung war gewollt.
Ja.
So ganz ohne Krawel, einfach sagen, so ist die Situation, das kann es bedeuten, ich lasse mich da nicht auf Spekulationen ein, aber wenn man mal kurz darüber nachdenkt, könnte das und das sein. Das fand ich auch, ich fand es ja auch richtig gut. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank.
Ja, Dankeschön. Wir gehen raus.
Wir gehen raus. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt, und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert-Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.